Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Kennst du das Gefühl, dich klein oder machtlos zu fühlen in Situationen, die dich überfordern? Heute schauen wir auf Esther und sehen, wie Gott genau solchen Menschen braucht, um Großes zu bewirken. Gerade dann, wenn sie es selbst vielleicht am wenigsten erwarten. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel. Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott hat dich ganz bewusst genau dahin gestellt, wo du gerade bist, mit all deinen Gaben und Möglichkeiten. Welche Bereiche deines Lebens könnten vielleicht genau der Ort sein, an dem Gott dich überraschend gebraucht, um einen Unterschied zu machen? Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich mich an meinem Arbeitsplatz ziemlich verloren fühlte. Ich fragte mich immer wieder, warum bin ich hier? Macht mein Einsatz überhaupt irgendeinen Unterschied? Und genau in dieser Phase öffnete Gott plötzlich eine Tür, durch die ich mir niemals zugetraut hätte zu gehen. Und doch wusste ich tief im Herzen, genau dafür hat er mich hier platziert. Heute sehe ich klar, Gott stellt uns oft ganz absichtlich in Situationen, die uns überfordern, um uns genau dort für seine wichtigsten Pläne zu gebrauchen. Komm, Heiliger Geist, fülle heute neu unser Herz. Hilf uns, auf Gottes stille Führung zu vertrauen. Schenk uns Mut, genau dort für Gott einzustehen, wo er uns hingestellt hat. Lass uns voller Hoffnung und Zuversicht leben. Amen. Wir öffnen heute neu das Buch Esther, gehen zum Kapitel 1 und los geht's.
Es begab sich unter der Regierung des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen herrschte, zu jener Zeit also, als der König Ahasveros auf seinem Königsthron in der Burg Susa saß, im dritten Jahre seiner Regierung. Da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Diener ein Festmahl, wobei die persischen und medischen Heerführer, die Edlen und die höchsten Beamten der Provinzen vor ihm versammelt waren, indem er dabei den Reichtum seiner königlichen Herrlichkeit und die glanzvolle Pracht seiner Größe viele Tage lang, nämlich 180 Tage, zur Schau stellte. Als dann diese Tage zu Ende waren, veranstaltete der König für die gesamte Bewohnerschaft, die sich in der Residenz Susa befand, vom größten bis zum kleinsten, ein siebentägiges Festmahl auf dem Hofe vor dem königlichen Schlossgarten. Weiße und purpurblaue Vorhänge von Baumwolle waren mit Schnüren von Byssus und rotem Purpur mittels silberner Ringe an Marmorsäulen aufgehängt. Ruhepolster von schwerem, mit Gold- und Silberfäden durchwirktem Seidenzeug standen auf einem Pflaster aus Einlegewerk von Alabaster, von weißem und dunkelfarbigem Marmor und Perlmutterstein. Die Getränke reichte man in goldenen Gefäßen, die an Formen immer wieder verschieden waren, und Wein aus des Königs Kellern war reichlich vorhanden, wie es der Freigebigkeit eines Königs entspricht. Das Trinken aber ging der Verordnung gemäß ohne jeden Zwang vor sich, denn der König hatte an alle seine Palastbeamten die Weisung ergehen lassen, man solle jedem gestatten, es beim Trinken nach seinem Belieben zu halten. Auch die Königin Vasti veranstaltete ein Festmahl für die Frauen im Inneren des königlichen Palastes des Königs Ahasveros. Am siebten Tage nun, als der König durch den Wein in fröhliche Stimmung versetzt war, befahl er Mehuman, Bistha, Harbona, Bigtha und Abagtha, Setar und Karkas, den sieben Kammerherren, die den Dienst beim König Ahasveros versahen. Sie sollten die Königin Vasti im Schmuck der Königskrone vor den König bringen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war in der Tat eine schöne Frau. Doch die Königin Vasti weigerte sich, auf den Befehl, den der König ihr durch die Kammerherren hatte zugehen lassen, zu erscheinen. Darüber ärgerte sich der König sehr und geriet in glühenden Zorn, so dass er den Weisen, die sich auf die Zeiten verstanden, denn so wurde jede den König betreffende Angelegenheit dem Rat der Gesetz- und Rechtskundigen vorgelegt. Unter diesen standen ihm Karsna, Seta, Admata, Tarsis, Meres, Masna und Memuchan, die sieben persischen und medischen Fürsten, am nächsten, die jederzeit Zutritt zum Könige hatten und die erste Stelle im Reiche einnahmen. Die Frage vorlegte, wie ist nach dem Gesetz mit der Königin Vasti zu verfahren dafür, dass sie den Befehl, den der König Ahasveros ihr durch die Kammerherren hatte zugehen lassen, nicht nachgekommen ist? Da antwortete Memuchan vor dem Könige und den Fürsten: Nicht gegen den König allein hat sich die Königin Vasti vergangen, sondern zugleich gegen alle Fürsten und alle Völker, die in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros wohnen. Denn die Kunde von dem Verhalten der Königin wird zu allen Frauen dringen, und es werden ihnen ihre Eheherren verächtlich erscheinen, da sie sagen werden, der König Ahasverus befahl, man solle die Königin Vasti vor ihn bringen, aber sie kam nicht. Schon heute werden die persischen und medischen Fürstinnen, die von dem Verhalten der Königin Kenntnis erhalten haben, allen Fürsten des Königs davon erzählen, woraus dann Verachtung und Verdruss genug entstehen wird. Wenn es also dem König genehm ist, so möge eine königliche Verordnung von ihm ausgehen und unter die persischen und medischen Gesetze aufgenommen werden, und zwar mit unwiderruflicher Geltung, dass Vasti vor dem König Ahasveros nicht mehr erscheinen dürfe, und der König möge ihre königliche Würde auf eine andere übertragen, die besser ist als sie. Wenn dann die Verfügung, die der König erlassen wird, in seinem ganzen Reiche, das ja groß ist, zu allgemeiner Kenntnis gelangt, so werden alle Frauen ihren Eheherren, vom Größten bis zum Kleinsten, die schuldige Ehre erweisen. Dieser Vorschlag fand den Beifall des Königs und der Fürsten, und der König ging auf den Rat Memuchans ein. Er sandte also Erlasse in alle Provinzen des Königs, in jede Provinz nach ihrer Schrift und an jedes Volk in der betreffenden Sprache. Jeder Mann solle Herr in seinem Hause sein und dürfe anordnen, was ihm beliebe. Als nach diesen Vorkommnissen die Aufregung des Königs Ahasveros sich gelegt hatte und er an Vasti und ihr Verhalten und an den gegen sie gefassten Beschluss zurückdachte, sagten die Höflinge, die den König persönlich zu bedienen hatten, man sollte für den König junge Mädchen, Jungfrauen von besonderer Schönheit suchen. Der König möge also in allen Provinzen seines Reiches Beamte bestellen, welche alle jungen Mädchen, Jungfrauen von besonderer Schönheit, im Frauenhause der Residenz Susa zusammenbringen sollen, unter die Obhut des königlichen Kammerherrn Hegai, des Aufsehers über die Frauen. Man lasse ihnen dann die zur Schönheitspflege erforderliche Behandlung zuteil werden, und das Mädchen, das dem König am meisten gefällt, soll als Königin an Vastis Stelle treten. Dieser Vorschlag fand den Beifall des Königs und er brachte ihn zur Ausführung. Nun lebte in der Residenz Susa ein jüdischer Mann namens Mardochai, der Sohn Jairs, des Sohnes Simais, des Sohnes des Kis, aus dem Stamme Benjamin. Er war aus Jerusalem mit weggeführt worden, mit den Gefangenen, die zusammen mit dem jüdischen Könige Jechonja von Nebukadnezar, dem Babylonierkönige, in die Gefangenschaft geführt worden waren. Er war der Pflegevater der Hadassa. Das ist Esther, der Tochter seines Oheims, denn sie hatte weder Vater noch Mutter, war aber ein Mädchen von herrlicher Gestalt und außerordentlicher Schönheit. Und nach dem Tode ihrer beiden Eltern hatte Mardochai sie als Tochter angenommen. Als nun der Erlass und Befehl des Königs bekannt gemacht war und viele junge Mädchen in der Residenz Susa zusammengebracht und unter die Obhut Hegais gestellt wurden, da wurde auch Esther in den königlichen Palast aufgenommen und kam unter die Aufsicht Hegais, des Hüters der Frauen. Weil nun das junge Mädchen ihm gefiel und seine Gunst gewann, war er eifrig darauf bedacht, ihr die wirksamsten Schönheitsmittel und eine passende Kost zukommen zu lassen und ihr die 7 auserlesensten Dienerinnen aus dem königlichen Schlosse zu überweisen und sie mit ihren Dienerinnen im schönsten Teile des Frauenhauses unterzubringen. Esther teilte aber niemandem etwas von ihrer jüdischen Herkunft und ihren Familienverhältnissen mit, weil Mardochai ihr verboten hatte, etwas davon zu verraten. Mardochai ging aber Tag für Tag vor dem Hofe am Frauenhause auf und ab, um sich zu erkundigen, ob es der Esther wohl erginge und was mit ihr geschähe. Wenn aber die Reihe an irgendein junges Mädchen kam, sich zum König Ahasveros zu begeben, nachdem sie 12 Monate lang nach den für die Frauen geltenden Verordnungen gelebt hatte, denn so lange Zeit erforderte ihre Schönheitspflege, nämlich 6 Monate lang eine Behandlung mit Myrrhenöl und 6 Monate mit Spezereien und anderen Schönheitsmitteln der Frauen. Und wenn sich das junge Mädchen alsdann zum Könige hineinbegab, so wurde ihr alles, was sie verlangte, aus dem Frauenhause in den königlichen Palast mitgegeben. Am Abend ging sie hinein und am Morgen kehrte sie zurück, und zwar in das 2. Frauenhaus unter die Aufsicht des königlichen Kammerherrn Saskas, des Hüters der Nebenfrauen. Sie durfte dann nicht wieder zum König kommen, außer wenn der König Gefallen an ihr gefunden hatte und sie ausdrücklich berufen wurde. Als nun Esther, die Tochter Abihails, des Oheims Mardochais, der sie als Tochter angenommen hatte, an der Reihe war, sich zum König zu begeben, da verlangte sie nichts, als was Hegai, der königliche Kammerherr, der Hüter der Frauen, ihr riet. Denn Esther hatte sich die Zuneigung aller erworben, die sie sahen. Als nun Esther zum König Ahasveros in seinen königlichen Palast im 10. Monat, das ist der Monat Tebet, im 7. Jahre seiner Regierung gebracht war, gewann der König sie lieber als alle anderen Frauen, und sie erlangte seine Gunst und Zuneigung in höherem Grade als alle übrigen Jungfrauen, so dass er ihr die Königskrone aufs Haupt setzte und sie zur Königin an Vastis Stelle erhob. Darauf veranstaltete der König für alle seine Würdenträger und Beamten ein großes Festmahl zu Ehren der Esther, gewährte den Provinzen einen Steuererlass und bewilligte eine Getreidespende mit königlicher Freigebigkeit. Als dann zum zweiten Mal Jungfrauen zusammengeholt wurden, während Mardochai sich gerade im Tor des Königs aufhielt, Esther hatte aber von ihrer Familie und ihrer jüdischen Herkunft nichts kundwerden lassen, wie Mardochai ihr geboten hatte. Sie tat überhaupt alles, was Mardochai ihr auftrug, gerade wie früher, als sie noch in Pflege bei ihm war. In jenen Tagen also, während Mardochai sich gerade im Tor des Königs aufhielt, gerieten Bigtan und Teres, zwei königliche Kammerherren aus der Zahl der Schwellenhüter, in solchen Zorn, dass sie dem König Ahasveros nach dem Leben trachteten. Aber Mardochai erhielt Kunde von der Sache und machte der Königin Esther Mitteilung davon. Esther aber erstattete dem Könige Anzeige im Auftrage Mardochais. Als nun die Sache untersucht wurde und sich als wahr herausstellte, wurden jene beiden ans Kreuz geschlagen und das Vorkommnis ins Buch der Zeitgeschichte für den König eingetragen. Nach diesen Begebenheiten erhob der König Ahasveros den Agagiten Haman, den Sohn Hammedatas, zu den höchsten Ehren und Würden und wies ihm seinen Stuhl über dem Allerfürsten in seiner Umgebung an. So mussten denn alle Diener des Königs, die sich am königlichen Hofe befanden, die Knie vor Haman beugen und sich vor ihm niederwerfen, denn so hatte der König es ihm zu Ehren befohlen. Mardochai aber beugte die Knie nicht und warf sich auch nicht nieder. Da fragten ihn die Diener des Königs, die am Hofe des Königs waren, warum er den Befehl des Königs unbeachtet lasse. Als sie diese Frage Tag für Tag an ihn richteten, ohne dass er auf sie hörte, meldeten sie es dem Haman, um zu sehen, ob die Rechtfertigung Mardochais anerkannt werden würde. Er hatte ihnen nämlich mitgeteilt, dass er ein Jude sei. Als nun Haman selbst sah, dass Mardochai vor ihm die Knie nicht beugte und sich nicht niederwarf, geriet er in die höchste Wut. Doch da er es unter seiner Würde hielt, an Mardochai allein die Hand zu legen. Man hatte ihm nämlich mitgeteilt, welchem Volke Mardochai angehöre, so fasste er den Plan, alle Juden, die im ganzen Reiche des Ahasveros lebten, zugleich mit Mardochai auszurotten. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Regierungsjahr des Königs Ahasveros, warf man das Pur, das heißt das Los, in Gegenwart Hamans von einem Tage zum anderen und von einem Monat zum anderen bis zum 12. Monat. Das ist der Monat Adar. Dann sagte Haman zum König Ahasveros, da ist ein einzigartiges Volk, das unter den Völkern in allen Provinzen deines Reiches zerstreut und abgesondert lebt und dessen Gesetze von denen aller anderen Völker abweichen. Da sie sich nun nach den Gesetzen des Königs nicht richten, so ist es für den König nicht geziemend, sie ruhig gewähren zu lassen. Wenn es dem König genehm ist, so möge ihre Ausrottung durch einen schriftlichen Erlass verfügt werden. Ich werde dann auch 10.000 Talente Silber in die Hände der Schatzmeister darlegen können, damit diese sie in die königlichen Schatzhäuser abführen. Da zog der König seinen Siegelring von der Hand und reichte ihn dem Agagiten Haman, dem Sohne Hammedatas, dem Judenfeinde, indem er zu ihm sagte, das Geld sei dir überlassen und das Volk ebenso. Du magst mit ihm nach deinem Belieben verfahren. Da wurden die königlichen Staatsschreiber am 13. Tage des ersten Monats berufen. Und es wurde genau nach der Weisung Hamans an die königlichen Landpfleger und die Statthalter der einzelnen Provinzen und an die Fürsten eines jeden Volkes mit der Schrift jeder einzelnen Provinz und in der besonderen Sprache jedes Volkes eine schriftliche Verfügung im Namen des Königs Ahasveros erlassen und mit dem Siegelringe des Königs untersiegelt. Die Schreiben wurden dann durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs versandt, dass alle Juden, jung und alt, Kinder und Weiber, an einem Tage, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, ausgerottet, ermordet und umgebracht werden sollten. Ihr Vermögen solle der Plünderung anheimfallen. Damit aber die Verfügung in jeder einzelnen Provinz erlassen würde, ward eine Abschrift des Schreibens allen Völkern bekannt gemacht, damit sie sich auf den genannten Tag bereithielten. Die Eilboten machten sich nach dem Befehl des Königs eilends auf den Weg, während der Erlass in der Residenz Susa veröffentlicht wurde. Der König und Haman aber setzten sich hin, um zu zechen, während in der Stadt Susa Bestürzung herrschte. Als nun Mardochai alles erfuhr, was vorgegangen war, zerriss er seine Kleider, legte ein Trauergewand an, und Asche ging dann aus seinem Hause mitten in die Stadt hinein und wehklagte dabei laut und schmerzlich. So kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Palastes selbst durfte man in einem Trauergewande nicht treten. Auch in allen einzelnen Provinzen, überall, wohin die Verfügung und der Erlass des Königs gelangte, herrschte bei den Juden große Trauer. Man fastete, weinte und wehklagte. Die meisten saßen in Sackleinen und auf Asche da. Als nun die Dienerinnen der Esther und ihre Kammerherren kamen und es ihr meldeten, geriet die Königin in große Aufregung und sandte dem Mardochai Kleider, damit er sie anzöge und das Trauergewand ablegte. Aber er nahm sie nicht an. Da ließ Esther den Hattach kommen, einen von den Kammerherren, den der König zu ihrem Dienst bestellt hatte, und gab ihm den Auftrag, sich bei Mardochai zu erkundigen, was das zu bedeuten habe und warum es geschehe. Als nun Hattach zu Mardochai hinauskam auf den öffentlichen Platz, der vor dem Tor des königlichen Palastes lag, teilte Mardochai ihm alles mit, was ihn betroffen hatte, auch den bestimmten Betrag der Geldsumme, die Haman als Entgelt für die Ermordung der Juden an die königliche Schatzkammer zu zahlen versprochen hatte. Außerdem übergab er ihm eine Abschrift der in Susa zu ihrer Niedermetzelung erlassenen schriftlichen Verordnung, damit er sie der Esther zeige und ihr alles mitteile und sie veranlasse, sich zum Könige zu begeben, um ihn um Gnade anzuflehen und bei ihm Fürbitte für ihr Volk einzulegen. Als Hattach nun zurückgekommen war und der Esther die Botschaft Mardochais mitgeteilt hatte, sandte Esther den Hattach nochmals an Mardochai mit der Meldung: Alle Diener des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass für jedermann, es sei Mann oder Frau, der zum König in den inneren Hof eintritt, ohne gerufen zu sein, ein und dasselbe Gesetz gilt, nämlich dass er sterben muss. Es sei denn, dass der König ihm sein goldenes Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich aber bin seit nunmehr schon 30 Tagen nicht zum König berufen worden. Als man nun Mardochai die Meldung der Esther mitgeteilt hatte, ließ dieser ihr folgende Antwort zukommen: Bilde dir nicht ein, dass infolge deiner Zugehörigkeit zum königlichen Hofe du allein von allen Juden mit dem Leben davonkommen werdest. Denn wenn du wirklich zu dieser Zeit stille sitzen wolltest, so wird den Juden Hilfe und Rettung von einer anderen Seite her erstehen. Du aber und deine ganze Familie, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit, wie diese ist, zur königlichen Würde gelangt bist. Da ließ Esther dem Mardochai zurücksagen: Gehe hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen, und zwar 3 Tage lang bei Tag und Nacht ohne zu essen und zu trinken. Auch ich will mit meinen Dienerinnen ebenso fasten und mich alsdann zum König begeben, wenn es auch gegen das Gesetz ist. Muss ich dann sterben? Nun, so sterbe ich. Da ging Mardochai weg und tat ganz so, wie Esther ihm angegeben hatte.
Herr, danke, dass du uns in jeder Lage gebrauchen kannst, um etwas zu verändern. Hilf uns zu erkennen, dass wir nicht aus Zufall genau dort sind, wo wir gerade stehen. Schenk uns den Mut, selbst in schwierigen Situationen mutig einzutreten und dein Licht leuchten zu lassen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jetzt bist du dran. Wo hat Gott dich gerade in deinem Leben platziert? Wo könntest du genau jetzt, genau heute für andere zum Segen werden? Ich freue mich, wenn du diese Gedanken auf bibelineinjahr.com mit mir und den anderen teilst. Bis morgen und vergiss nicht, vielleicht bist genau du, genau heute, für einen großartigen Zweck an deinem Platz.